Und das ist eben der Unterschied zwischen dem Fakt und jemandem seiner Wahrheit. Und das rauszufiltern, das ist genau unser Job. Das muss ich auch wirklich sagen, ist eben in der Schweiz nicht immer super. Whistleblower-Schutz ist nicht so gross. Ich glaube, was wir mehr machen können, ist noch mehr Transparenz schaffen. Was weiss man wirklich und was nicht? Ich finde, in Artikeln oder in Beiträgen ist immer ganz viel, was man weiss, aber nicht, was man nicht weiss.
Das ist der Politkuchen. Mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler, und der Fiona Endres, Investigativjournalistin und seit kurzem SRF-Korrespondentin in Großbritannien. Es gibt Firmen, Institutionen und Menschen, die nicht wollen, dass wir gewisse Sachen aus unserer Gesellschaft erfahren. Damit wir bei Abstimmungen aber gute Entscheidungen treffen können, wollen wir wissen, ob das, was uns erzählt wird, auch wirklich stimmt. Fiona Endres hat die letzten 5 Jahre ein Investigativteam bei SRF geleitet. Sie haben dort grosse eigene Recherchen gestartet, zum Beispiel über Sicherheitsfirmen, und sind auch bei internationalen journalistischen Zusammenarbeiten beteiligt gewesen, zum Beispiel bei den CryptoLeaks. Bevor Fiona Chefin war, hat sie bei der Rundschau eigene Recherchen gemacht. Ich möchte sie fragen, wie weit dürfen wir gehen, um etwas herauszufinden, was die Öffentlichkeit wissen sollte. Was fasziniert sie an diesem Job und welche Gesetze müssten sich echt in der Schweiz ändern, dass wir noch einen freieren Journalismus hätten? Fiona, willkommen im Politkuchen.
Danke, hoi.
Genau, wir können vielleicht investigativ am Anfang transparent machen. Fiona und ich, wir haben ganz lange Zeit als Teenager im gleichen Orchester in der Stadt Zug gespielt, haben uns nachher dann ein bisschen aus der Ferne beobachtet, was wir so machen. Und heute, nach ganz vielen Jahren, sehen wir uns wieder. Mhm. Investigative Frage, spielst du noch mal Rimbaphon?
Nein, leider nicht.
Wo gibt es denn momentan Musik in deinem Leben?
Also ich höre sehr viel Musik, das tatsächlich. Aber ich mache wirklich weniger Musik als auch schon. Ich habe jetzt wieder angefangen bei meinem kleinen Sohn, der jetzt 15 Monate ist, der extrem gerne Klavier spielt.
Der spielt Klavier? Also ich dachte, das erst vielleicht einfach so ein Schlagzeug bangt einfach irgendwo rum.
Nein, irgendwie hat er wirklich schon mit 4 Monaten oder so hat das schon angefangen, dass er irgendwie sein Interesse gezeigt hat an diesen weißen Tasten, wo man kann vor allem einfach draufdrücken kann. Da passiert etwas. Ich glaube, das ist schon eine grosse Faszination von so einem Kleinkind. Und irgendwie hat sich das ein bisschen eingebürgert, dass wir das einmal zusammen machen. Und ich habe es jetzt extrem spannend gefunden, auch so ein bisschen die Entwicklung zu sehen von eben einfach mal draufhauen und einfach den Knopf drücken. Bis jetzt schon, jetzt tut er schon so fein mit dem einzelnen Fingerli. Also es ist ja irgendwie gleich noch, hat sich entwickelt. Und ich dann nebendran einfach ein bisschen spielen, ein bisschen improvisieren und er drückt auch ein paar Tasten und so haben wir dann auch wieder eine halbe Stunde Musik gemacht zusammen.
Nice, er kämpft sich so langsam vor zu Beethovens 9.
Ja, genau. Zuerst
mit einem kleinen Fingerli und dann irgendwie mit der ganzen Hand. So da, 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 da.
Nein, ich muss dazu sagen, dass ich selber nicht so gut Klavier spiele. Ich mache es extrem gerne. Ich finde es wirklich lässig, zum ein bisschen rumklimpern. Aber genau, also Beethovens 9, das könnte ich nicht vorspielen. Und du spielst noch Klarinette?
Nein, ich habe irgendwann gewechselt auf Saxophon.
Ah,
haben wir irgendwann als Teenager mal das ganze Sackgeld von Weihnachten, Geburtstag und Ferienjob zusammengelegt und haben dann ein Saxophon gekauft.
Und spielst du noch?
Das spiele ich noch, ja.
Oh, wow.
Aber viel, viel zu wenig. Also ich bin eigentlich wieder auf der Suche nach einer Band, weil ich finde, jetzt bin ich gerade so eine Zeit lang allein am Spielen und eigentlich am schönsten ist natürlich schon mit anderen Menschen zusammen.
Ja, sehr schön.
Also was du Interesse hast an einer Marimba von Saxophon Band, ich würde auch auf London proben.
Okay, Deal. Also, das machen wir.
Der Job, den du die letzten paar Jahre gemacht hast, du tust Sachen aufdecken, wo andere nicht unbedingt wollen, dass es rauskommt. Stell mir jetzt vor, ist ein Job, wo man sich nicht nur Freunde macht. Mhm. Warum hast du den Job ausgesucht?
Ui, das ist mega eine gute Frage. Ich meine, warum? Ich glaube, ich habe mir nie den Job vom Investigativjournalist oder Investigativjournalistin ausgesucht, sondern Journalismus hat mich begeistert. Ist für mich wirklich so ein bisschen das Erste gewesen. Ich denke, 17 bin ich, als ich angefangen habe in einer Lokalzeitung, in der Zuger Woche, zu Zug im Kanton Zug. Und das hat mich wahnsinnig begeistert, einfach die Tätigkeit, das zu machen, das neugierig sein, das Menschen kennenlernen und eben dürfen Fragen stellen und dort irgendwie auch ein bisschen graben und die Wahrheit herauszufinden und das irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen, so das Grundprinzip. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das, was ich unter Journalismus verstehe, Investigativjournalismus ist. Also es ist wie so, ich habe gar nicht bewusst das ausgewählt, sondern ich habe einfach immer das gemacht, was mich interessiert hat. Und so ja, bin ich in das Investigative reingekommen.
Und du hast gesagt, du hast bei der Zuckerwoche gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang bei der Zuckerzeitung gearbeitet.
Ah ja, dort habe ich auch mal gearbeitet. Also als Freelancer habe ich dann dort auch mal gearbeitet.
Und wenn du so erzählst, mit neugierig unterwegs sein, ich habe das etwas vom Spannendsten gefunden am journalistischen Job. Also am einen Tag rede ich mit einem Bergbauer über den Milchpreis und am nächsten Tag interviewe ich einen Regierungsrat, der mit Koks verwünscht worden ist. Dann fand ich auch so, wow, die Geschichte.
Ja, ich finde lokal allgemein ist wirklich ein extrem spannendes Feld, weil du auch so nah bist bei den Themen und den Menschen, oder? Also du schreibst wirklich über die Leute, die du dann am nächsten Tag in der Migros siehst. Mhm. Und ich finde das wirklich wahnsinnig spannend. Ich habe in der Zuckerwoche tatsächlich mal über einen entlaufenen Esel geschrieben und mal über ein Bachbeet, das kein Wasser drin hatte. Also
wow.
Das war die Geschichte. Und ich finde das wirklich wahnsinnig cool, weil das sind Themen, die dann wirklich die Leute bewegen. Vielleicht fast mehr teilweise als in Bundesbern passiert, oder? Weil man denkt, warum hat jetzt der Bach kein Wasser? Und dann steht dort die Antwort drauf, oder? Und das habe das Gefühl, ist viel näher bei den Leuten als teilweise andere Themen.
Mhm. Also du sagst, wir begegnen den Leuten, die etwas gemacht haben. Das finde ich auch sehr spannend, weil häufig, wenn man dann eben gehört in den Medien, ah, die Person hat irgendein das und das verbockt, sei es in Bern oder irgendwo in London, dann sage ich, ja krass, ist ja typisch. Und
ja,
dann, wenn
absolut.
Du aber so denkst, hey krass, ja, den habe ich heute noch am März gesehen, den anderen, und der nimmt das so Gocki und dann am nächsten Tag macht er seine Regierungsratsgeschäfte. Dann denkst du, spannend.
Ja, und du hast halt direkt Feedback, oder? Von deinen Lesern oder Zuhörern oder Zuschauern, was auch immer, wo du jetzt sonst nicht so direkt hast, oder? Das ist wirklich, ah, den habe ich gelesen, ja, nicht gut gefunden, oder eben habe ich nicht gut gefunden, oder? Ich habe, als ich bei der Zuckerwoche gearbeitet habe, habe ich auch einen sehr treuen Leser gehabt. Ein ehemaliger Deutschlehrer. Mhm. Und der hat also wirklich all meine Artikel jeweils korrigiert mit Leuchtstift und Rotstift.
Wow.
Und hat damit die ganze Zeitung, oder? Weil wir sind dort wenig Mitarbeiter gewesen. Das heisst, wir haben damit mehrere Artikel geschrieben in dieser Woche Zeitung. Und der hat einfach irgendwie immer meine korrigiert und wieder reingeschickt. Oder?
Wow.
Wir haben aber auch kein Lektorat gehabt. Das heisst, es hat ab und zu tatsächlich den ein oder anderen Rechtschreibfehler drin gehabt. Und ich habe doch einige Wörter, wo ich heute noch weiss, wie man sie richtig schreibt, durch den sehr netten Herr, der das mir ja die Woche zugeschickt hat und den ich persönlich nicht kenne. Also es war nicht ein Lehrer von mir.
Ah, ich wollte es gerade sagen. Sag mir zwei Namen von der Kante Zug und ich sage dir, wer noch es
war. Nein, es war jemand anderes, wo ich keinen Bezug hatte, der offenbar einfach gerne die Zeitung gelesen hat und wohl auch einen Sinn für Gerechtigkeit oder für gute Rechtschreibung hatte.
Gerechtigkeit gegenüber der Sprache.
Ja.
Ich mag mich noch erinnern, bei der Zugerzeitung, wir haben zwei Frauen im Korrektorat und die eine war aus der Slowakei. Mhm. Und die hat damit, wo sie uns vorgestellt wurde, hat in sehr gebrochenem Deutsch geredet. Und auf der Redaktion haben dann gewisse Leute so Sprüche gemacht. Und dann habe ich das erste Mal ihren Text gegeben. Und ich dachte, wow, krass, was die alles herausfindet. Die weiss Deutsch
gut,
viel,
oder?
Viel
ja,
besser als
absolut.
Ich.
Ja,
aber sie redet leicht gebrochen und das hat so einen spannenden Kontrast gegeben, von, hey, sie ist eigentlich die Hüterin auf unserer Sprache.
Sehr schön, sehr schön.
Aber ich würde gerne über heute reden. Was ist für dich investigativer Journalismus?
Ich denke, es ist nicht ganz trennscharf. Oder? Ich glaube, es gibt viele Arten von Journalismus, die das sind. Ich persönlich bin zum Beispiel jetzt auch nicht so ein Fan davon, zu sagen, ich bin Investigativjournalist und jemand anderer nicht oder so etwas, sondern für mich ist es fest eine Haltung, die sich auch in verschiedenen Genres oder auch in verschiedenen Medien kann, zeigen kann. Haltung wirklich probieren, die Wahrheit herauszufinden, was auch immer die Wahrheit ist. Da können wir ganz viel philosophisch darüber reden, oder? Aber mal die Grundhaltung probieren, wirklich herauszufinden, was ist Sache. Und dann, ich denke, das unterscheidet es zu anderen Arten, wirklich eine Art von Widerstand, wo sich ergibt, nämlich, dass irgendjemand will, dass das nicht publik wird. Das wäre jetzt für mich so ein bisschen der Unterschied zu anderen Arten von Journalismus.
Ich finde es einen mega spannenden Punkt mit der Wahrheit. Mhm. Also ich decke da Sachen auf, die einfach bis jetzt so gelaufen sind. Und für eine Person, die das so gemacht hat, ist ja das wie in ihrer Wahrheit ist ja das wahrscheinlich richtig und okay gewesen, das so zu machen. Und dann kommt ihr und sagt, hey, wir haben vor allem noch eine andere Wahrheit. Und ich glaube, unsere Wahrheit ist wichtiger. Und dann gibt es so einen Clash. Wie nimmst du das einmal wahr bei Recherchen? Wenn du siehst, es ist vielleicht irgendeine Geschäftspraxis gelaufen. Häufig, denke ich, geht es sich wiederum, irgendetwas ist nicht sauber abgerechnet worden. Es ist nicht okay, dass das so läuft. Aber vielleicht in dem System, in dem das gelaufen ist, hat es vielleicht irgendwelche Sachzwänge gegeben, vielleicht, keine Ahnung, Chefen, die schwierig sind, man kann es ihnen nicht sagen. Wie könnt ihr dort irgendwie herausfinden, ja, welche Wart jetzt zählt?
Also ich glaube, darum finde ich, ist es auch extrem wichtig, als Investigativjournalistin oder Investigativjournalisten dort die Scheuklappen nicht anzuhaben und auch wirklich sich trauen, auch sich auf die Wahrheit vom, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Bösewicht einzulassen, nämlich wirklich probieren zuzuhören, warum hat jemand etwas gemacht. Aber gibt es vielleicht noch etwas, wo man auf den ersten Blick gar nicht weiss? Eben, wo vielleicht plötzlich etwas erklärt oder in einen anderen Kontext stellt. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig, um die Art von Journalismus zu machen. Und ich denke, ich unterscheide dort auch immer zwischen Fakten und Erklärungen oder eben eine Wahrheit für jemanden persönlich. Oder? Weil es gibt einfach Fakten, teilweise gibt es Fakten. Mhm. Und man muss sagen, jemand hat etwas gemacht oder es gibt ein Gesetz.
Das ist nicht okay, dass man das so macht.
Genau. Das ist zum Beispiel nicht okay. Nachher bei Gesetz ist natürlich, ja, also schlussendlich, wir sind dann auch wieder Journalisten und nicht Staatsanwalt oder Richter. Oder? Also bei Gesetz kommt es dann auch wieder darauf an, wie leistet das Gesetz aus? Oder? Ist etwas, wo in einem Gesetz steht, ist es legal oder illegal? Was genau ist denn daran illegal? Oder? Also es gibt ja überall im Leben Definitionen, sagen wir, du fährst bei Rot über die Straße, über das Rotlicht. Oder? Mhm. Bin ich leider schon. Das ist wirklich schlimm. Ich komme immer wieder Bussen über. Aber immer so kleine, weißt du? nie schlimm. Aber
du kommst für Rotlicht Bussen über?
Ist mir tatsächlich schon mal passiert. Und darum bringe ich jetzt ein Beispiel, weil es gibt eine Definition, ab wann ist man über Rotlicht gefahren. Das ist nämlich gerade, wenn es so von so orange zu rot. Und ich glaube, das steht, ist dann auch drin gestanden. Das sind dann irgendwie 1,8 Sekunden, bin ich zu viel rot gefahren. Oder? Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das die Definition ist, aber irgendwo sagt man, ab dann ist es dann wirklich nicht okay gewesen. Und ich finde, das ist darum auch spannend. Oder? Es gibt wie ein Fakt, das ist die Definition, ab dann ist es nicht okay. Und nachher geht es darum, herauszufinden, okay, wo befinden wir uns, wo befindet sich das Verhalten von der Person. Oder? Und ich glaube, das ist eben auch dann am Schluss wirklich wichtig. Als Journalisten zeigen wir die Fakten auf und legen es an. Aber nachher ist vielleicht auch die Beurteilung von dem gar nicht unsere Aufgabe. Sondern die Beurteilung von dem ist die Aufgabe von den Zuschauern, dem Zuhörer, die für sich selber das Bild machen dürfen, finde ich das jetzt schlimm oder nicht? Oder die Aufgabe von der Politik, die sagt, finden wir das jetzt, was aufgedeckt worden ist, so schlimm, dass wir reagieren, dass wir etwas ändern? Oder sagen wir, ja gut, lassen wir jetzt mal so, weil es ist politischer Wille, dass der Missstand halt passieren kann, oder?
Wo du das Mitgefühl angesprochen hast, ihr lehrt die Leute ja, kennen zuerst, also Leute, die vielleicht etwas angestellt haben, weil es nicht gesetzeskonform ist, ihr lehrt sie, nehme ich an, zuerst so von außen kennen, über andere Leute, die über sie reden, und irgendwann kommt dann eine Konfrontation. Mhm. Wie nimmst du so Leute wahr, wenn ihr sie konfrontiert mit dem, was ihr herausgefunden habt?
Für mich grundsätzlich, was mir wirklich wichtig ist, und das ist jetzt einfach so, wie ich das immer lebe, ist, für mich ist das wie ein Teil der Recherche und nicht der Schluss. Per se. Oder ich finde für mich, ich weiß die Wahrheit noch nicht. Ich weiß das ganze Bild noch nicht, bevor ich mit der Person, die es darum geht, auch geredet habe. Eben, weil ich will wissen, was dich bewegt, was sind vielleicht Umstände gewesen, was muss ich noch wissen. Oder? Und das ist darum ein ganz wichtiger Teil überhaupt, ein Teil von der Recherche, wo dann nachher vielleicht die Recherche sogar noch weitergeht. Weil vielleicht musst du das nachher verifizieren oder vielleicht noch weitere Abklärungen machen. Vielleicht merkst du auch, die Person, die du zuerst gemeint hast, ist der Übeltäter, ist vielleicht auch ein Opfer. Vielleicht geht es noch weiter. Also das ist alles schon vorgekommen. Sagen wir mal ein Beispiel, etwas, das ich viel recherchiert habe, ist Gewaltvorfälle, die es im Asylbereich gegeben hat, wo es ganz klar ist, oder, in dem Sinn. Also Asylbewerber werden schlecht behandelt, teilweise sogar Gewalt angewendet. Es war eine Recherche, die dann auch ganz wichtig war, herauszufinden, wer sagt was, oder? Wo kommen wir wirklich an den Punkt, wo man auch verifizieren kann, wer was sagt, was manchmal halt wie nicht so Beweis gibt, oder? Und das ist zum Beispiel eine Recherche, wo nachher, in dem Sinn die Konfrontation sehr unterschiedlich war, wo jetzt teilweise Leute, die ich kontaktiert habe, die involviert waren in so Vorfall als Täter sozusagen, nachher ganz viel gekommen ist und gesagt haben, ja, weil wir haben es so streng, weil das und das und das müssen wir machen. Oder? Also eben eine ganze Erklärungsliste, warum dass es in so Situationen für sie schwierig ist aus ihrer Sicht. Und dann aber auch andere Recherchen. Also mir ist Einmal passiert zum Beispiel, ist mir wirklich, bin ich bei jemandem daheim, weil die Person hat fünfmal das Telefon abgehängt. Aha. Und ich wollte mit dieser Person reden. Und da geht es ja nicht nur darum, dass wir die Leute zwingen wollen, etwas zu sagen. Es geht ja nicht darum, dass sie öffentlich etwas mit sagen, sondern wir haben als Journalisten die Pflicht, jemanden zu informieren, dass es Vorwürfe gegen diese Person im Raum gibt. Das ist wie eine Pflicht, oder? Wir können nicht einfach etwas publizieren, ohne dich zu informieren, dass es um dich geht, oder? Und wenn dann jemand nicht zuhören will, weil er vielleicht schon gehört hat, es geht vielleicht um mich, oder? Dann bringt uns das eine schwierige Lage, weil wir irgendwie gleich noch müssen, wenigstens die Information weitergeben. Und eben, dann schreibt man vielleicht auch mal einen Brief oder geht man mal rufen. Und ich bin mal rufen und nachher ja, hat die Person also sehr ungehalten reagiert und die Türen wieder von der Nase zugeknallt. Da bin ich schon ein bisschen der Messenger gewesen, oder? Mhm. Und ein anderes Mal habe ich jemandem informieren, der auch einfach nicht auf meine Kontaktaufnahme reagiert hat. Da bin ich an eine Konferenz gegangen, wo ich wusste, die Person ist auch. Können wir kurz reden? Und dann ist der von mir davon gerannt. Krass. Was ich so spannend gefunden habe, weil ich bin ja nur eine Journalistin. Aber er ist ja nicht von mir davon gerannt. Weil er hätte ja auch sagen, gut, danke für die Info, ich sage nichts dazu. Okay, oder? Aber er ist vielleicht ein bisschen von seiner Vergangenheit davon gerannt.
Oder sind es wie so kindliche Reflexe fast? Also mir kommt es jetzt so vor, so ein bisschen zurückversetzt, wie auch in einem Kind in der Primarschule fast. Oder es passiert etwas Schlimmes. Und dann, wenn ich es nicht gesehen habe, dann ja, passiert es nicht.
Hey, vielleicht. Ich glaube, es ist eben, also zwei Sachen. Ich glaube, das eine ist, dass es natürlich je nach Thema für Menschen schon auch ein recht grosser Moment kann sein für ihr Leben, oder? Also eben, es kommt total darauf an, um was es geht. Aber jetzt sagen wir etwas, wo jetzt jemand verantwortet hat über Jahre und es ist nicht rausgekommen. Jetzt kommt es aus. Das ist natürlich für die Person wirklich ein grosser Moment, der vielleicht auch Angst macht, verständlicherweise. Und das andere ist natürlich schon auch, dass, ich würde jetzt mal sagen, viele Leute doch auch Respekt oder auch vielleicht zu Recht ein schlechtes Bild haben von Journalisten, oder? Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich höre wirklich immer zu und probiere möglichst fair mich zu verhalten in solchen Situationen. Aber das wissen die Leute ja nicht, oder? Die wissen ja nicht, habe ich irgendwie, nehme ich sie jetzt gerade versteckt auf, oder? Oder probiere ich sie irgendwie reinzulegen oder so. Und darum kann ich jetzt die Reaktion auch nachvollziehen.
Ich wünschte mir, dass mehr Menschen gehen wählen, gehen abstimmen, sich unserer Demokratie beteiligen. Häufig kommen gesellschaftspolitisch relevante Informationen immer so ein bisschen trocken her. Ich denke, es geht doch auch leichter und vielleicht einfacher verdaulich. Darum mache ich den Politkuchen-Podcast. Wenn du den Politkuchen-Podcast möchtest unterstützen, sehr gerne über die WIND 078 227 55 22. Als kleinen Dank schicke ich dir das Kuchenrezept zum selber nachbacken. In dieser Recherche lernen die Leute kennen und siehst du zum Beispiel auch noch, hey, was ist noch dahinter? Also die Person, die vielleicht etwas verbockt hat, deine Familie, Kind, und du weisst, ah, wenn wir jetzt das publizieren, das wird nicht nur für die Person schwierig sein, je nachdem kommt dann der Name und Ort und alles aus und dann wird es für die Kids und alle auch mega schwierig. Mhm. Wie gehst du mit dem um, mit dieser Verantwortung, die ihr habt bei einer Publikation?
Mhm. Ja, das ist eine mega Verantwortung, wo wir uns auch extrem bewusst sind, wo das sieht man aussen wie nicht, oder? Wo wir viel diskutieren. Das ist ein sehr grosser Teil auch von der Recherche oder dann, wenn es richtig Publikation gibt, wo wir probieren herauszufinden, was ist verhältnismässig. Da geht es natürlich einerseits darum, dass man auch Opfer auch einen Respekt zollt, indem man auch benennt, oder? Wer ihnen zum Beispiel etwas angetan hat, oder? Also wenn es total schwammig bleibt, dann ist es oft für Opfer auch nicht so befriedigend in dem Sinn, oder? Und auch, es hat auch oft einen bestimmten Warneffekt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel etwas aufdecken über jemanden, wo Leute über den Tisch ziehen, ja, da geht es auch darum, dass wir das publik machen, damit nicht noch mehr Leute dieser Person auf den Leim gehen, oder? Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich Privatsphäre, oder? Und dann eben auch teilweise auch das Recht auf Vergessen, das ihnen spielt. Und Privatsphäre vor allem eben auch zum Beispiel von Familienangehörigen, die auf der anderen Seite steht, oder? Und wir probieren dort wie eine verhältnismäßige Lösung zu finden, um zu sagen, hey, schau, wir können vielleicht warnen davon, wir können das stoppen, den Missstand, weil das ist am Schluss schon das Ziel von einer Publikation, oder? Wir können den Missstand stoppen, aber die Person hat jetzt nicht Einschnitte in ihrem persönlichen Leben, die unverhältnismäßig sind. Aber das ist nicht schwarz-weiß. Oder da spielt rechtliche Überlegungen rein, da spielen moralische Überlegungen rein, auch in Verhältnismäßigkeit Zum Beispiel ist es etwas, das einen kleinen Kreis betrifft oder lokal. Dann ist es vielleicht nicht verhältnismäßig, eine Person mit Bild und Namen in einem nationalen Sendegefäß zu outen. Oder? Also es hat dort ganz verschiedene Faktoren, die reinspielen.
Und meine, was nachher passiert? Ihr seid ja ein öffentlich-rechtliches Medium und habt gewisse Standards, oder, wo wir an die Berichterstattung haben. Und wenn das so mal draußen ist, dann kommen ja ganz viele andere Medien, die sich an dieser Story eigentlich auch bedienen, die weiterspielen. Und plötzlich kann es vielleicht sein, ihr habt euch dafür entschieden, hey, wir machen ohne Foto und ohne Namen. Und plötzlich ist alles bei anderen Medien auch publiziert.
Ja.
Wie geht ihr mit dem um? Weil ihr bringt ja auch etwas ins Rollen.
Ja, 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 ja. Spielt natürlich auch eine Rolle in dem Sinn. Ganz verhindern können wir das leider teilweise nicht. Es ist auch schon teilweise passiert und ärgerlich, oder? Dass es ein Drei bekommt, wo jetzt wir nicht gemacht haben, ganz bewusst, oder auch Formulierungen, oder? Ja. Eben, wir reden manchmal wahnsinnig viel darüber. Viel Zeit, oder? Wie formulierst du, dass das fair ist und gleich präzise und korrekt auf den Punkt, oder? Und manchmal wird dann die Geschichte am nächsten Tag schon irgendwo anders wiedergegeben. Genau in der Formulierung, die wir uns dagegen entschieden haben. Oder? Und das ist in dem Sinn nicht verhinderbar und manchmal auch ärgerlich. Ja.
Das finde ich mega nobel, dass ihr euch die Gedanken macht. Weil ich finde, es hat ja wieso, es hat ja die Komponenten drin von einerseits, ja, ihr macht eine juristische Abklärung, oder ist das legal gewesen oder nicht? Und das Gericht würde das auch so machen. Dann geht es über x Monate, Jahre, bis man herausfindet, wer ist schuldig und wie schuldig. Und im Journalismus ist auch eine Art Gerichtsbarkeit da. Oder es gibt aber gleichzeitig halt eben obendrauf noch die öffentliche Wirksamkeit. Also dass plötzlich einfach alle dann von dieser Person das wissen. Und die Person kann nie mehr herlaufen und die Familie kann nie mehr her, ohne dass das zuvorderst ist bei den Leuten für eine gewisse Zeit. Es gibt eine juristische Bestrafung und dann, wenn es eine Art wie noch so die öffentliche Diskreditierung gibt. Also manchmal, wenn ich so gewisse Geschichten sehe, die aufgedeckt werden, wo manchmal im Nachhinein herauskommt, hey, es ist gar nicht so gewesen, wie alle geschrieben haben, das finde ich schon sehr krass, für was die Menschen dann eigentlich durchmachen, wenn man eigentlich öffentlich einfach diskreditiert wird.
Mhm. Ja, nein, absolut, absolut. Und ich denke, das ist auch wichtig, oder? Der Unterschied zwischen einer Person, die zum Beispiel eine öffentliche Rolle hat, oder? Wo in dem Sinn auch, jetzt sagen wir jetzt, ein Politiker ist das klassische Beispiel, oder? Auch weiss, wie agiere ich und in dem Sinn natürlich auch eine Verantwortung hat, die ein öffentliches Interesse mit sich bringt. Das ist natürlich dann viel mehr gerechtfertigt, dass man das öffentlich macht, weil die Person ja auch nur mehr legitimiert ist in dieser Rolle durch die Bevölkerung. Und darum hat die Bevölkerung, das ist meine Meinung, auch das Recht zu wissen, wie die Person zum Beispiel agiert. Weil dann kann die Bevölkerung selber entscheiden, ob man die Person wieder wählen oder nicht. Manchmal tut man auch Politiker wieder wählen, die verschiedene Missstände verantwortet haben.
Manchmal fast noch mehr.
Da gibt es Beispiele.
Manchmal fast noch mehr.
Aber dann ist das okay, weil dann ist die Information wie das und das gehört zu der Demokratie, dass man dann selber entscheiden kann. Und ich glaube, das ist ein mega grosser Punkt, oder? Dass wenn jetzt jemand, ein Nobody, oder? Wo in dem Sinn nicht so eine öffentliche Funktion hat, ist natürlich die Hürde, jetzt so jemanden namentlich zu nennen oder sogar noch mit einem Bild viel höher.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr darüber reden, also über Politik und das Wechselspiel mit den Medien. Aber bevor wir das machen, wir haben vor uns Himbeerkuchen.
Grossartig.
Und Zeit, um ein bisschen Kuchen zu essen.
Danke vielmals. Hast du den gebacken?
Sie.
Wenn?
Den habe ich gestern gebacken.
Sehr fein. Moll? Danke vielmals, das ist also wirklich sehr fein. Mandeln?
Genau.
Ja.
Mandel, Himbeer, so mit einem Schuss Amaretto drin.
Wirklich fein.
Ich muss sagen, einen grossen Schuss Amaretto.
Mhm.
Wenn man den Teig macht, dann es muss fast ein bisschen zu krass nach Alkohol schmecken, dass nachher nach dem Backen noch so ein bisschen da ist.
Ah, okay. Das ist jetzt ein guter Trick. Also ist wirklich sehr fein.
Ich habe jetzt gerade Freude, ich habe ihn noch nicht probiert. Aber der Amaretto hilft wirklich.
Machst du da immer etwas Neues? Ein Experiment? Oder wie gehst du vor beim Backen?
Es ist nicht getestet. Also ich probiere einfach den Kuchen aus und hoffe wirklich jedes Mal, dass er okay rauskommt. Und ich finde vor allem bei Küchen eigentlich, ich habe so die Erinnerungen an Geburtstagspartys so aus den 90er Jahren als Kind Und wenn jemand Kuchen gebacken hat, dann sind wir so mega durchgebacken gewesen. Dann freust du dich so auf einen Schokokuchen und dann ist aber einfach so schon fast Sagmehl. Und ja. Ich finde es ein mega tricky Punkt bei Küchen, wirklich, dass sie einfach nicht zu lange drin sind. Mhm. Also es dürfen nicht teigig sein, aber so, dass es rausnimmst, wenn du so findest, es ist so soft zum Durchgehen.
Ja, ist dir also sehr gut gelungen, finde ich.
Das sind Schweizer Himbeere. Hey. Hast du noch investigative?
Ja, von wo weißt du das?
Von einem Bauernhof in Zug, ja.
Hey, grossartig.
Gut, aber man weiss ja dann nie. Gut, jetzt war es sehr, sehr warm gewesen. Von dem her, die sind sicher klimaneutral und
ja,
so
doch.
Aufgewachsen. Politik und Medien, das Wechselspiel, finde ich immer sehr spannend. Und wenn ich in der Wandelhalle unterwegs bin, dann höre ich schon immer wieder so Stimmen aus der Politik und finde, wow, hey, musst du verdammt aufpassen mit den Medien, was wie genau sagst.
Ah, ja.
Teil, wenn ich so ein bisschen nach Vorstellungen mit Leuten rede, komme ich manchmal so ins Gespräch und finde heraus, ah, die Person hat sich auch schon überlegt, in die Politik zu gehen, aber finde so, hey, nein, ich will mir das nicht antun. Vor allem auch, weil, hey, ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich irgendetwas mache, entscheide, sage, es könnte irgendeinen Medienskandal geben. Und ich würde gerne von dir, weil ich dich eine spannende Stimme finde, in dem Bereich, wo du dir viel Gedanken machst, so eine kleine Einschätzung hören, wo ich unglaublich wichtig toll finde, dass wir das Mediensystem haben, also so die vierte Gewalt, die mega wichtig ist, dass die Demokratie funktioniert. Und gleichzeitig gibt es gewisse Medienschaffende, wo, wenn irgendwo jemand in der Politik etwas gemacht hat, häufig geht es darum, irgendwas ist Geld abzweigt oder irgendetwas entschieden, ohne dass jemand es okay gegeben hat, solche Geschichten. Jetzt mal Tod und Verletzungen und so einfach ausgeschlossen, sondern so reine Finanzentscheidungsgeschichten, dass, wenn dann so etwas rauskommt, dass häufig dann eine von der ersten Reaktionen ist, ah, die Person muss zurücktreten, weg. Und ich also die Vermutung, das hat dazu geführt, dass wir in der Politik sehr viele Menschen mittlerweile auch haben, die wenig mutig sind. Dass es viele Leute gibt, die vielleicht inspirierend, innovativ, mutig wären, es gar nicht in die Politik hineingehen, weil sie finden so, hey, nein, ich will mir das einfach nicht antun, weil beim Ersten, wo ich wage und entscheide, bin ich vermutlich einfach weg. Siehst du im Schweizer Mediensystem irgendwo Möglichkeiten, wo du denkst, hey, das wäre spannend, wenn wir dort vielleicht würde anders agieren als Medienschaffende?
Das finde ich jetzt eine extrem schwierige Frage, Michael, ehrlich gesagt. Weil ich finde es einerseits schwierig, weil ich nicht möchte über andere Journalisten oder Arten reden. Oder? Also ich finde, unsere Medienlandschaft ist wahnsinnig breit und divers. Und das ist auch richtig so. Es gibt Journalismus, den ich so nicht würde machen. Aber ich finde, ich bin nicht kompetent, weißt, zu beurteilen, welche Art von Journalismus man sollte machen. So. darum finde ich es wirklich eine schwierige Frage. Ich finde es auch noch eine interessante Beobachtung von dir, weil jetzt ich im Moment gerade ein bisschen auf die andere Seite tendieren, weil ich mich ja jetzt viel mit der britischen Politik und Medienlandschaft auseinandersetze und dort jetzt natürlich schon einen krassen Unterschied feststellen, was gerade das anbelangt. Oder? Also in Großbritannien kannst du dir viel weniger erlauben als Politiker und dann spickt es dich. Aha. Da habe ich das Gefühl, ist mir in der Schweiz doch, sind wir, ich würde jetzt gar nicht unbedingt Medienlandschaft sagen, aber auch Gesellschaft, noch ein bisschen vergebungsfreudiger, würde ich jetzt mal sagen. Dass man sagt, ja gut, ein Fehltritt, aber sonst ist er ein guter. Habe ich jetzt den Eindruck, sind wir relativ doch noch teilweise ja, innen zurückhaltend unterwegs mit gerade so ganz vernichtenden Urteilen. Aber vielleicht siehst du das anders. Ich habe das Gefühl, im Gegensatz zum Ausland teilweise ist in der Schweiz eine gewisse Zurückhaltung noch rum, gesellschaftlich. Das heisst aber eben nicht, dass ich finde, es ist eine wahnsinnige Verantwortung und ich finde, die muss man und wir Journalisten uns immer wieder auch bewusst sein und in Erinnerung rufen. Ja. Und ich glaube, vielleicht um deine Frage noch ein bisschen konkret zu beantworten, ich glaube, was wir mehr machen können, ist noch mehr Transparenz schaffen. Was weiss man wirklich und was nicht? Oder? Ich finde, in Artikeln oder in Beiträgen ist immer ganz viel, was man weiß, aber nicht, was man nicht weiß. Und ich glaube, das könnte vielleicht schon helfen, dass man sich noch mehr ein Bild machen kann, dass man vielleicht ganz viel nicht weiß. Und das ist auch okay. Oder? Das hat auch mit dem Journalismus zu tun, der sich irgendwie wandelt. Wo früher, jetzt meiner Meinung nach, noch viel mehr war, man erklärt die Welt. und eigentlich auch mit einem Duktus, wo wirklich nicht viel zulässt, dass man, das wäre komisch, oder? Der Journalist weiß etwas nicht, uiuiui, oder? Und ich glaube, das wandelt sich im Moment extrem und ich glaube, dort dürften wir noch ein bisschen mehr dann auch sagen, hey, look, das ist klar, eben, das ist ein Fakt, aber das und das und das nicht. Und das wäre tatsächlich noch relevant, oder? Mhm.
Du kannst beim Politkuchen-Podcast auch live mit dabei sein und meine Gäste noch mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Ich mache einen Deep Talk mit dem Alain Berset, und zwar in Zürich, im Kaufleuten, am Montag, am 29. März. Ich mache einen Deep Talk mit dem Musiker Kunz, und zwar in Küsnacht am Rigi, am Donnerstag, am 25. März. Es geht darum, wie bringt der Gesellschaft über die Musik wieder zusammen. Tickets gibt es über michaelelsner.ch. Du hast aufgehört, arbeiten bei SRF Investigativ und du fährst jetzt ab dem Sommer 2026 eine neue Stelle an. Du wirst SRF-Korrespondentin für Radio Fernsehen in Großbritannien. Warum hast du gefunden, ich will jetzt diesen Job machen?
Hey, aus Neugier. Aus Neugier, aus Abenteuerlust.
Hast du vermutet.
Es ist auch wirklich ein wahnsinniges Privileg, einen Jobwechsel zu machen, wenn man gleichzeitig sagen kann, hey, ich könnte jetzt meinen Job noch 5 Jahre machen. Ich habe jetzt fünf Jahre habe ich jetzt das gemacht, oder Co-Leitung gemacht mit der Nina zusammen von SRF Investigativ, und ich könnte noch mal 5 Jahre. Es hat so viel Spass gemacht, es sind so tolle Leute, es macht mega Lust, und es ist ein mega Privileg für mich, genau das zu sagen, wenn ich einen Wechsel mache. Mega cool. Und gleichzeitig, ja, hey, Lust, Neugier, aber viel auch. SRF Investigativ war ein Aufbauprojekt, oder? Eigentlich von null auf ein Team aufbauen, die Art von Journalismus aufbauen, investigativer Journalismus für die Jungen entwickeln und. Und wo wir nach 5 Jahren wirklich, finde ich, an einem mega coolen Punkt sind, wo für mich ein Moment war, wo ich gemerkt habe, cool, jetzt kommt vielleicht wieder eine neue Phase. Oder? Und dann ist für mich persönlich jetzt die Frage, kommt die Phase, die neue Phase im Investigativen mit dem Team, oder reizt mich nochmal etwas Neues? Und dann ist das auch einfach die Stelle aufgekommen und das hat geklappt. Und ja, ich bin jetzt mega gespannt.
Stell mir vor, wenn man Korrespondentin wird für Radio und Fernsehen, und gerade im UK, wo wir ja sehen, einfach auch wie häufig da Premierminister wechseln. Also es ist unglaublich viel im Flow, im Fluss dort, in der Veränderung. Jetzt Investigativjournalismus, stelle ich mir vor, da ist man über eine längere Zeit auch an einer Geschichte dran. Und jetzt stellen wir vor, zu einem grossen Teil eintauchen in ein Tagesgeschäft. Wie wird dein Investigativherz befriedigt sein bei dieser Tätigkeit, wenn es einfach heisst, hey, schau, ich habe noch 2 Stunden, falls es vom Sender sein muss?
Hey, ich glaube, das, also jetzt aus meiner Warte, sieht das von außen ein bisschen nach einem grösseren Kontrast aus, als dann, das wirklich ist. Viele Aktivitäten, die man im Investigativen macht, denke ich, werden mich auch noch begleiten oder wirklich in ein Thema eintauchen, auch längerfristiges Dossier verfolgen. Und du hast recht, oder? Ich werde jetzt natürlich kurzfristiger publizieren, aktueller, aktualitätsbezogener, oder? Aber die Grundaufgabe, zum Beispiel jetzt längerfristig ein Dossier zu verfolgen oder auch mich noch mit reinzuknübeln, das wird relativ das Gleiche bleiben. Aber klar, es wird ein anderer Job, ja, und es wird vielleicht teilweise schneller sein, es werden auch ganz andere Farben wieder sein von Publikationen, oder? Das ist sicher, das Investigative ist in dem Sinn, oder so wie wir es jetzt glaubt haben, sehr eng, oder? Dass man wirklich sagt, auch jetzt, wir haben viel auch für die junge Zielgruppe gemacht mit einem Schweizbezug und wirklich investigativ, also wirklich eben der Widerstand auch fest gesucht in der Recherche, und das wird jetzt für mich persönlich natürlich wieder ein bisschen breiter, oder? Dass ich vielleicht auch wieder mal eine Reportage mache oder etwas, wo ja, ich niemanden muss konfrontieren mit einer kritischen Berichterstattung.
Du hast am Anfang erzählt, ihr seid kurz mal als Familien unterwegs. Häufig, wenn ich eine junge Familie beobachte, dann sehe ich eher so eine Tendenz von, oh, jetzt haben wir ein Kind, jetzt nisten wir uns ein und jetzt machen wir ja keine Veränderungen. Und ich finde gerade so, hey, ja, und jetzt machen wir aber gerade Umzug auf die Insel, startet dort ein neues Leben. Finde ich mega grossartig, das so zu leben. Wie geht es euch
dabei? Danke. Hey, ich finde es auch grossartig. Wir finden es auch grossartig. Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil wir haben, das ist natürlich ein Entscheid, oder? Das mache ich nicht allein. Also das habe ich natürlich auch mit meinem...
Da hast du deinen hochtalentierten Sohn gefragt.
Mein hochtalentierter Sohn gefragt.
Okay, er glaubt, er sagt ja.
Ja, genau. Ja, nein, klar, das haben wir als Familie natürlich besprochen, oder? Und es ist dann schon lustig, weil wir haben dann ganz viele Punkte gefunden, wo wir gefunden haben, ja, das ist doch lässig und das macht Spass und das reizt uns. Und dann haben wir auch überlegt, was spricht denn dagegen? Und dann ist genau das gewesen, ja, aber es ist ja jetzt so gemütlich, oder? Jetzt tun wir uns doch so. Und dann haben wir gemerkt, wenn das Argument ist, gerade extra machen wir darum pro Abenteuer. Ja. Und es ist natürlich cool, oder, dass wir das auch so zusammen machen können. Das schätze ich mega und bin ich sehr dankbar. Ja, weil dann macht es auch mehr Spass.
Also das Abenteuer suchen, du kannst mir gerne sagen, wie viel du möchtest darüber reden. Aber ich weiss von dir, wo du deinen Freund zuerst mal getroffen hast, gerade am ersten, zweiten Date, haben wir entschieden, hey, komm, wir segeln zusammen über den Atlantik. Mhm. Wir haben aber beide nicht können segeln.
Ja.
Und dann 8 Jahre später segelt ihr wirklich über den Atlantik?
Ja, es ist 8 Jahre gegangen. Doch noch ein Zeitchen.
Ja, aber das ist der Wahnsinn. Also, wie hat sich das angefühlt für dich, als ihr es dann wirklich gemacht habt?
Hey, also mega lustig, weil es ist so absurd gewesen, weil wir haben wirklich eben viel vorbereitet, viel geübt, viel gemacht. Nachher auch ist das noch recht aufregend gewesen, bevor wir wirklich losgefahren sind. Wir sind von Kap Verde gestartet. Bevor wir wirklich losgefahren sind über den Atlantik, haben wir vorher noch technische Probleme gehabt. Unser Motor ist kaputt gegangen, also das Teil ist kaputt gegangen. Dann haben wir noch Segelprobleme gehabt. Das gehört zu einem Boot, oder? Das ist immer wieder ein bisschen etwas. Aber es war gerade vorher auch noch grad total aufregend gewesen. Wir sind eigentlich eher so ein bisschen im Schuss gewesen, um das alles irgendwie noch auf die Reihe zu bekommen, das Zeug zu flicken und bereit zu machen. Und dann haben wir vor allem einfach Proviant noch gekauft, schnell so. Und irgendwie war es total absurd gewesen, weil man stellt sich das so gross vor, jetzt ist der Moment eben sowohl seglerisch, aber auch für unsere Beziehung so, oder? Aha. Und ehrlich gesagt ist es dann irgendwie so gewesen, okay, ja, was machen wir noch? Wenn wir noch Spaghetti essen, ja, gehen wir mal. Ja, und dann gehst du los. Und was natürlich jetzt bei so einer Atlantiküberfahrt ein bisschen der Punkt ist, ist, du kannst nicht zurück. Oder? Vom Wind und der Strömung her. Also vielleicht einen Tag, könntest du noch zurück nachher. Man müsste gegen den Wind und so. Aber es ist wie so, in dem Sinn schon ein spezielles Gefühl. Ja? Wenn man geht dann so los und man weiss, jetzt gilt es eigentlich ernst. Das geht jetzt so mindestens 2 Wochen. Bis wieder etwas siehst. Und es war aber cool gewesen. Es sind gleichzeitig etwa 7 andere auch gegangen. Und dann haben wir noch ein bisschen hin und her gefunkt und alle in ihre Segel rauf und dann geht es los, ja.
Mega schön, dich so zu strahlen, wenn du auf dem Segeln erzählst. Das ist, also nehme ich an, eine grosse Passion. Oder was löst es bei dir aus, wenn du kannst auf dem Boot oder auf dem Meer sein?
Hey, ich glaube, einerseits das Abenteuer schon, wo mich wahnsinnig reizt, wo gerade beim Segeln halt wirklich auch dazugehört. Eben, da geht wieder etwas kaputt oder der Wind macht nicht das, was es mal geheissen hat.
Und das findest du mega toll.
Und das finde ich, ja, irgendwie, eben, es gibt ja dann auch Momente, die wirklich nicht lässig sind, oder? Wo man traurig ist oder wo etwas weh macht oder was auch immer. Und das gehört aber auch ein bisschen zum Leben. Und ich glaube, ich lebe das Leben gerne voll. Mhm. Und darum finde ich, so ein Abenteuer wahnsinnig toll, weil du hast Höchs und Tiefs. Und das gehört so ein bisschen dazu. Und das andere ist auch so ein bisschen Entspannung. Ich bin jemand, ich kann nicht so gut entspannen, zum Beispiel so mit Yoga oder ganz ruhig noch mit Hocken allein. Das kann ich nicht. Oder? Also Segeln ist für mich super, weil es gibt gerade genug zu tun und gleich die Eintönigkeit und auch offline, oder? Also relativ schnell. Es ist erstaunlich, wie schnell man kein Handynetz mehr hat. Schon nach wenigen Stunden ist das off.
Mich dünkt das so der Wind, der einem so alle Gedanken aus dem Hirn rausbläst.
Ja, mega, oder? Und das, und dann halt, du bist so klein. Das ist mir auch wahnsinnig, ist eines von den grössten Momenten, die mir geblieben ist, von dieser ganzen Atlantiküberfahrt, ist eines wirklich zumindest auf dem Ozean und wir sind gegangen, wo es relativ viel Wind hatte und 5 Meter Wellen, also wirklich, es war 2 Wochen lang so Zustand gewesen. Schönes Wetter, das war gut gewesen, aber wirklich ein bisschen rough in dem Sinn.
Zum Glück sind noch 7 andere dabei gewesen. Ja, fand, ja 5 Meter Wellen ist ein guter Plan, gehen wir.
Also wirklich, aber es war echt gut gewesen, weil die Wellen haben uns noch ein bisschen geschoben, darum sind wir relativ schnell gewesen, es war tipptopp gewesen. Aber halt, ja, man schaukelt dann irgendwie so ein bisschen dort rum. Allein, eben, siehst irgendwann niemand mehr, weil alle sich ein bisschen verteilt haben. Und irgendwann kommen so Vögel, total schöne Vögel, sind so braune Vögel mit so einem blauen Schnabel sind das gewesen. Und die kommen einfach.
Von welcher Seite sind die angeflogen?
Ich weiß es nicht mehr.
Gegen den Wind oder von?
Ich glaube, wahrscheinlich mit uns. Ich weiß es im Fall ehrlich nicht mehr. Und ich kann mich einfach noch erinnern, dass ich so gedacht habe, das Bild ist mir so im Kopf geblieben, weil das ist, die sind einfach gekommen, die fliegen selber rum, sind ein bisschen abgehockt, weitergeflogen. Und irgendwie jetzt im Alltag denke ich oft, auch das passiert auf der Welt. Heute wahrscheinlich sind die Vögel wieder irgendwo auf dem Atlantik. Und das ist auch ein Teil, wo jetzt gerade passiert, wo für mich so schön ist, weil es irgendwie wie so zeigt, wir sind so klein, oder? Mhm. An dem Tag bin ich vorbeigesegelt. Aber heute nicht. Heute bin ich da, aber die Vögel sind wahrscheinlich gleich noch dort.
Wenn du dir vorstellst, wir sind so klein, und wenn du es so in den Kontext stellst von okay, und jetzt reden wir noch über Schweizer Politik, und aha, da hat jemand etwas falsch gemacht und dann, ja. Ah, die werden hässig und dann gibt es die klassischen Verteidigungsstrategien und jemand will die Story verhindern. Siehst du die Welt wegen dem Segeln anders?
Du stellst gute Fragen. sehe ich die Welt wegen dem Segeln anders? Ich glaube es, ja, ich glaube es eben der Kontext und vor allem jetzt mit dem Segel, wenn man so unterwegs ist, sieht man natürlich auch viele Länder und viele Menschen und viele verschiedene Zustände. Und in dem Sinn sehe ich die Schweiz sicher ein bisschen anders. Und ja, das Klein-Klein. Und ich denke, das hat man sicher ein bisschen das mitgegeben, eben ab und zu wieder ein bisschen einen Adlerblick eher reinnehmen und überlegen, ist das wirklich so schlimm oder so relevant. Von dem her ja, wahrscheinlich schon.
Ich mir überlege so, dass das Relativieren, also ich finde es unglaublich toll, eben haben wir die vierte Gewalt vom Journalismus, wo auch so eine Stimme kann sein vom kleinen Mensch, von Bürgerinnen und Bürger, wo okay, und jetzt können wir uns mal wehren gegen Missstände, Sachen, die seit Jahren falsch laufen in der Gesellschaft, endlich wird es publik, es ändert sich etwas. Und gleichzeitig sehen wir auch so, dass es kommt eine grosse Recherche von euch, ich bringe das so rauf, wow, cool, es ist eine Woche, vielleicht ein paar Tage, reden alle darüber und dann irgendwann ist wie so eine Welle, ebbt es wieder so ab. Und dann, wir machen manchmal so Recherche, dass ich dann zurückschaue, was ist alles rausgekommen im letzten Jahr, weil ich vergesse manchmal, also ich vergesse sehr häufig, das war auch noch der. Ich frage mich, wann hat es jetzt irgendeine Nachfolgeberichterstattung, hat sich etwas verändert? Ah nein, es ist, glaube ich, einfach von der nächsten Welle so wirklich weggespült worden. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie nimmst du deinen Job wahr? Mhm.
Hey, ich glaube, dort auch auf die einen Seite glaube ich, dass teilweise mir, oder ich nehme mir das fest vor als Journalistin auch immer wieder, oder das ist natürlich mein Job und mein Leben sozusagen, oder wo ja eben vielleicht ein bisschen mehr ist als ein Job, weil man dann gerade beim Investigativen auch länger dran ist.
Man kann sagen, es ist eine Passion, du würdest nicht so viele Überstunden machen oder so dran sein.
Ja, genau. Und teilweise bist du ja auch so nah an diesen Leuten. Eben, sei das jetzt ihnen Betroffene oder eben ihnen dann, oder Informanten, oder, wo du irgendwie auch musst schützen, wo dann teilweise vielleicht sogar befreundet wirst. Also es ist irgendwie wie sehr intensiv in dem Sinn. Und gleichzeitig finde ich es mega wichtig, das eben immer wieder zu relativieren. Auch, hey, für ganz viele Leute draussen ist das jetzt auch einfach dann nur, in Anführungszeichen, ein Beitrag, der kommt im Fernsehen oder im Radio und dann läuft das vorbei. Oder? Das ist für die meisten Leute ist nur das. Und klar, für alle Involvierten eben ist es mehr. Für die anderen ist es ein Lebensding. Oder? Das betrifft ihre Geschichte, die jetzt publik wird. Das ist krass. Oder? Und wir sind dort irgendwie total dazwischen. Aber ich finde, es ist eben wichtig, auch immer wieder ein bisschen den Schritt zurückzumachen und sich selber nicht allzu ernst nehmen. Denn auch als Journalisten, oder? Klar, jetzt haben wir etwas publik gemacht, man redet vielleicht darüber, aber am nächsten Tag redet man wieder über etwas anderes. Und auf die andere Seite, ja, es ist teilweise schon auch, finde ich, stossend, oder? Wie wenig passiert, je nachdem. Also es gibt Missstände, wo ganz viel muss darüber geredet werden und geschrieben werden, bis endlich sich etwas verändert. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, das ist gleichzeitig Motivation und Frust von vielen Investigativjournalisten, ja.
Wie geht man mit dem Schmerz um? Ich denke, jetzt haben wir uns voll reingegeben. Und man macht es ja, weil man denkt, man will etwas verändern. Und dann verpufft es einfach.
Ja, eben dort finde ich wieder, ist wieder ein bisschen wichtig. Oder, ja, wir haben uns voll reingegeben, aber es sollte nicht um uns gehen, finde ich. Es geht um die Leute, die vielleicht tatsächlich weiter leiden. Mhm. Oder? Und dort in dem Sinn, ja, kann das einen Frust auslösen. Oder? Aber also, gleichzeitig ist es nicht, wir sind nicht Anwalt von diesen Leuten. Also ich finde, das ist wirklich wichtig, das Selbstverständnis auch immer wieder zu reflektieren. Oder? Unsere Rolle ist, das aufzudecken und einzubetten mit den Fakten, die es gibt und allen probieren, eine Stimme zu geben und dort die Wahrheit zu suchen, in dem Sinn. Oder? Aber wir dürfen uns nicht zu fest gemein machen, auch mit guten Sachen. Mhm. Dort habe ich ganz ein klassisches Selbstverständnis von Journalismus. Kann man auch anders sehen, es gibt Leute, die anders arbeiten. Aber für mich ist das schon sehr zentral. Oder? Und darum, der Schmerz, es kann weh machen, aber wenn man sieht, jemand leidet noch. Oder etwas verbessert sich nicht. Oder? Und gleichzeitig finde ich dort wichtig, eben, dass man selber bei seiner Rolle bleibt und dann probiert das halt noch mehr publik zu machen.
Also ich sehe den Punkt voll. Ich finde das ein wichtiger Grundsatz, sich mit nichts gemein machen, auch nicht mit dem Guten. Mhm. Also das ist ja da, glaube ich, bei der SRG, hier im journalistischen Kodex drin. Und gleichzeitig sehe ich bei euch, glaube ich, ist ein grosser Antrieb, so der Gerechtigkeitssinn. Mhm. Und das dünkt mir aber schon etwas sehr Emotionales. Auch. Also man spürt einfach, hey, das ist einfach ungerecht, das ist einfach stossend, das muss sich doch ändern. Und ich finde natürlich das sehr nobel, wie du das beschreibst, hey, das ist unsere Rolle und das muss man trennen. Und gleichzeitig sind wir da als Menschen, als emotionale Wesen unterwegs. Und ja, du gehst dann durch die Welt und dann siehst du vielleicht mit dem geschärften Auge wieder da und dann, das läuft immer noch schief. Oder? Und denkst du, das verfolgt ja einem doch. Und man fragt mich, wie lebt man denn mit dem, wo man findet, so, hey, jetzt haben wir etwas gemacht. Was muss denn eigentlich noch passieren, dass es eine gerechtere Welt gibt?
Mhm. Ja, absolut. Ich meine, schwierig ist dort auch, oder? Mir ist es immer total wichtig, dass ich nicht zynisch werde. Mhm. Weil das kann natürlich schnell passieren, dass man sagt, oh, da ist wieder da. Es lohnt sich eh nicht. Bringt eh nichts mehr, das publik zu machen, oder? Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und gleichzeitig, es ist halt mega die Frage, was du für ein Verständnis hast von Demokratie. Eben, wie ich vorher mal gesagt habe, oder? Wenn alle Leute alle Fakten haben und so jemanden trotzdem wieder wählen, ja, dann kann man kann da ewig darüber diskutieren, oder? Sollte man das verbieten? Dass jemand, der mal einen Missstand verantwortet hat, nicht mehr wiedergewählt werden. Da kann man diskutieren, aber ich finde, das ist dann eine Frage der Demokratie, oder? Ich finde, wichtig ist eben, dass man die Informationen am Publikum macht, dass es auch richtig steht, oder? Dass teilweise Kampagnen, oder, wo nachher grosse Firmen oder Anwaltskanzleien oder Kommunikationsabteilungen probieren, halt wirklich zu beeinflussen oder auch zu shapen, wie das ein Thema in der Öffentlichkeit steht. Oder? Das ist dann eher etwas, was mich dann ärgert. Weil dort finde ich, eben, das beeinflusst dann auch die öffentliche Wahrnehmung vom Thema. Und dort finde ich dann eher, dass man ein bisschen gegenhalten kann und dann vielleicht auch mal nochmal sagen, hey, nein, es ist im Fall wirklich so und nicht so, wie jetzt eine Institution das darstellt.
Wie man so Sachen kann publik machen und gegen welche Kräfte man muss quasi dagegen arbeiten, fand ich spannend, dort noch mehr einzutauchen. Wenn du Lust hast, wir können gerne noch ein bisschen Himbeerkuchen essen.
Sehr gerne. Jetzt nimmst du mich wunder, von wo die Himbeere sind. Wirklich fein.
Sind im Amaretto ertränkt, die
Himbeere. Genau. Hast du das also gut getroffen? Himbeere sind meine Lieblingsfrüchte.
Oh, voll schön.
Das hast du gar nicht gewusst.
Das habe ich nicht gewusst, nein.
Sehr gut gemacht.
Wie machen wir in der heutigen Zeit Journalismus, der die Menschen interessiert und packt? Oder gerade auch ein junges Publikum anspricht? Du hast ein bisschen vorher darauf angesprochen, wir sind auch darauf ausgelegt, junge Menschen reinzuholen. Kannst du mir erzählen, vielleicht haben wir ein Beispiel, wie macht man das?
Ui, das klingt jetzt so irgendwie, als gäbe es ein Rezept, gell? Im Gegensatz zu deinem Himbeerkuchen gibt es da kein Rezept. ich glaube, wir haben die letzten Jahre ziemlich viel experimentiert auch, was vor allem auch mit Formen, mit Ansprache zu tun hat, oder? Wie kann man vielleicht anders reden? In einem journalistischen Beitrag.
Dass Junge gerne zulassen.
Dass Junge gerne lieber zulassen.
Junge gerne.
Geht's miteinander?
Ja, genau.
Von den Recherchen. Sehr investigativ.
Etwa so.
Das ist gerade sehr vertrauenswürdig.
Ja, absolut. Nein, also eben eigentlich eher gerade, dass man sich ernst genommen fühlt. Dass vielleicht eben die Welt nicht mehr erklärt wird, sondern man mitgenommen wird auf der Entdeckungsreise der Welt. wo man sich vielleicht eben noch ein bisschen mehr an einen eigenen Gedanken machen kann, auf Augenhöhe unterwegs ist.
Das sind so schöne Schlagwörter.
Ja, total.
Wir müssen jetzt auf Augenhöhe. Und also, ja, ich schreibe mir es mal auf.
Ich habe das Gefühl, es hat viel mit der Haltung zu tun, ja. Also wie man etwas zeigt oder eben wie man auch etwas transparent macht. Darf ich ein bisschen Werbung machen da oder wie ist das?
Für was?
Für Impact Investigativ.
Aha, ja.
Bitte schaut alle auf YouTube Impact Investigativ, weil ich finde, das Format ist jetzt wirklich extrem ein Vorbild für transparente Recherchenwege aufzuzeigen, wo man wirklich den Reporterinnen und Reportern kann mitgehen kann, mitleiden, was sie alles erleben auf so einer Recherche, welche Sachen funktionieren und wo sie eben vielleicht auch scheitern.
Mhm.
Und das ist, würde ich sagen, doch ein bisschen eine neue Art, auch so eine investigative Recherche zu präsentieren, oder? Wo sonst vielleicht eher so aussieht, bum, bum, das kommt aus und wow, krass, oder? Und bei diesem Format erlebt man wirklich mit, wie so eine Recherche auch zustande kommt und eben wie viel Weg das man geht, die nachher gar nicht zum Ziel führen.
Ich habe schon ein paar Mal geschaut und gefunden, ich finde das also einerseits einfach sympathisch und gleichzeitig so, es hat etwas, und ich finde, ja, ich glaube, so könnte es gewesen sein. Es ist natürlich auch wieder, was alles wir sehen, ist eine Art auch wieder inszeniert. Aber ich finde es immer auch dann spannend, wenn ich Zweifel höre oder ja. sehe.
Mhm.
Oder das hilft mir auch, Vertrauen zu gewinnen in eine Publikation.
Mhm.
Bei so etwas dabei sein, so voll eintauchen, fühlt sich das auch so ein bisschen an, als wäre man jetzt so wie bei einem Krimi.
Ein Krimi? Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist natürlich individuell, aber jetzt für mich schon manchmal ein bisschen ein Rush. Ja, es ist schon, es macht ein bisschen süchtig. Gerade eine spannende Fragestellung oder irgendwie oft fängt eine Recherche ja mit einem Hinweis an, oder? Ein Hinweis, der auch einfach eine Behauptung sein könnte, es darum geht, herauszufinden, stimmt das oder stimmt vielleicht ein Teil davon und ein anderer Teil nicht. Und das ist schon ein bisschen wie, ja, wie ein Escape Room oder, oder so ein Rätsel, wo detektivisch eigentlich nachgehst. Und klar, darum, es ist auch total Detektivarbeit, wo, das muss einem auch gefallen, oder? Das gefällt nicht allen Journalisten, oder? Es ist dann auch wahnsinnig, manchmal pingelig. Und dann ist es so, ja, was ist das genau und stimmt das genau und so. Das kann dann wahnsinnig auch anstrengend sein, manchmal dann wirklich das herauszufinden. Und was für mich schon auch immer total spannend ist oder war, ist, sind dann nachher wirklich, wenn es so ein bisschen in die heissen Bereiche hineingeht, oder? Weil du probierst dich zuerst anzunähern und irgendwann weißt du wie, okay, mit dieser Person muss ich reden, weil ich muss sie fragen, ist das dort, wo das passiert ist, so gewesen oder nicht? Oder? Wenn das kannst du langsam so einengen und dann kommt der Moment, wo du mit dieser Person redest, das ist dann schon vom Spannungsgefühl natürlich ja, wahnsinnig spannend. Wo man sich dann überlegt, wie kann ich ein Umfeld schaffen, damit ich möglichst Vertrauen auch bekomme von dieser Person, um meine Frage zu klären. Und das macht dann so bei so einem Gespräch im Kopf schon so tsk, 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 wo dann so Puzzleteile vielleicht zusammenkommen, oder? Ja, also ich finde das immer wahnsinnig spannend. Und das werde ich auch immer finden, auch wenn ich jetzt Korrespondentin finde. Wird und vielleicht jetzt in den nächsten Jahren weniger investigativ im klassischen Sinn machen, das wird sicher bleiben, dass ich das wahnsinnig spannend finde.
Eine Quelle hat ja immer auch Eigeninteresse.
Ja.
Wie stellt man sicher, dass man jetzt nicht einfach jemandem auf eine Line geht?
Fakten, Fakten, Fakten. Das ist genau der Punkt. Jemand kann noch lange etwas sagen, aber du musst es irgendwie belegbar machen können. Oder? Also mit anderen Quellen, mit Beweismitteln, Dokumenten und so weiter, mit probieren abzugleichen, was von dem kann sein, was nicht. Kritisch hinterfragen. Und das ist eben der Unterschied zwischen dem Fakt und jemandem seiner Wahrheit. Und das rauszufiltern, das ist genau unser Job.
Und wie schaffst du das Vertrauen herzustellen, wenn jetzt jemand kommt und hat in einem Unternehmen irgendwo etwas erlebt und findet, hey, ich würde das gerne sagen, aber man hat natürlich könnte negative Konsequenzen, kann man gespickt werden, alles.
Ja, sehr. Und das muss ich auch wirklich sagen, ist eben in der Schweiz nicht immer super. Whistleblower-Schutz ist nicht so gross, oder? Also es ist teilweise, die Konsequenzen können sehr gross sein für jemanden, der wirklich einen Missstand ans Licht bringt. Und wichtig dort ist natürlich die Vorstellung, oder, dass schon noch viele Leute einen grossen Gerechtigkeitssinn haben. Und ich habe jetzt in diesen Jahren, ich mache jetzt schon ja, eigentlich etwa 15 Jahre die Art von Journalismus. Und viele Leute kennengelernt, die ich auf den ersten Blick nie gedacht habe, dass das Menschen sind, die jetzt vielleicht eben auch mal einen internen Preis geben. Und bin immer wieder überrascht worden von Leuten, die finden, hey, ich bin zwar Teil eines Systems, aber es stimmt da, irgendetwas ist. Ein Teil finde ich auch nicht fair. Das ist nicht okay. Und ja, es gibt auch ganz unterschiedliche Leute, oder? Man stellt sich das so vor, der Whistleblower, so der grosse, eben der Snowden, oder? Wo irgendwie mit all diesen Dokumenten kommt und so. Aber das ist sehr selten so, oder? Es ist eher jemand, wo nachher sich vielleicht auch muss überlegen muss und dann vielleicht irgendwann findet, mal, stimmt. Es ist ein kleiner Teil vielleicht, oder? Wo sie sagen, da stimmt wirklich etwas nicht ganz.
Das heißt, Whistleblower-Gesetz in der Schweiz nicht wirklich so, dass es der vierten Gewalt der Medien dient. Auf was würdest du uns gerne hinweisen, punkto Mediengesetz oder sonst Gesetzmäßigkeiten oder Gesetze in der Schweiz, was sich müsste ändern, damit wir transparentere Informationen hätten?
Also ich denke, einerseits Schwierigkeit ist sicher Thematik, dass du Konsequenzen befürchtest, wenn du etwas an die Öffentlichkeit bringst. Das ist auch wieder schwierig, zum pauschal etwas sagen, weil es natürlich dort schon auch Betriebe oder Institutionen gibt, die intern zum Beispiel viele Missstände anschauen, aber halt, es gibt auch solche, die das nicht so ernsthaft anschauen. Und was mich immer wieder amüsiert oder eben dann auch ein bisschen beunruhigt, ist schon, dass sehr oft der erste Reflex, wenn etwas auskommt, ein Missstand, ist herauszufinden, wer hat das publik gemacht, wer hat intern das rausgegeben. Jetzt machen wir gerade auch noch eine Untersuchung, um genau diesen Punkt herauszufinden. Als wäre das Relevanteste von einem grossen Missstand. Mhm. Und dieser Reflex passiert mega oft. Und das, finde ich, müsste sich irgendwie auch ein bisschen in der Debatte ändern. Es gibt manchmal Missstände, und ich finde, könnte man jetzt schon einmal irgendwie über den Missstand debattieren, anstatt gerade, wer hat jetzt das vielleicht mit welchem Interesse will an die Öffentlichkeit bringen. Auch eine spannende Frage. Kann man diskutieren, aber ich finde es oft nicht die zentrale Frage vom Thema. Das. Und das andere ist natürlich, es gibt Gesetze, wie zum Beispiel das Gesetz, dass man alle Bankdaten nicht publizieren darf. Das ist in der Schweiz relativ einzigartig in dem Sinn, dass man dort sich strafbar macht, wenn man als Journalist auch über das berichtet. Und das gehört eigentlich abgeschafft.
Mhm. Aber wir dürfen nicht darüber berichten, dass man es abgeschafft, weil man sonst Konsequenzen zu befürchten hat.
Ja.
Wenn du jetzt ansprichst, was sich gesetzmäßig müsste ändern in der Schweiz, wie könnte es eine Änderung geben? Also müssten JournalistInnen im Parlament weibeln, dass die Motionen einreichen, dass sich etwas verändern würde. Aber die haben ja vielleicht gar nicht unbedingt Bock, dass mehr auskommt, weil sie eigentlich finden, dann bin ich vielleicht noch mehr am Pranger.
Ja, sicher. Ja, klar. Absolut. Also ich denke, es gibt sicher auch Situationen, wo jetzt PolitikerInnen profitieren davon, dass nicht so viel Transparenz rum ist, oder? Also sagen wir irgendwie auch Finanzierungsfragen oder Interessensbindungen öffentlich machen oder nicht. Oder? Das will natürlich nicht jeder. Obwohl es auch Politiker gibt, die sich für das einsetzen, natürlich. Mhm. Oder? Aber es gibt immer wieder, aber für das sind sie auch verschiedene Kräfte. Oder? Und für das sind wir ja auch eine Gesellschaft, die selber eine Meinung haben darf. Oder? Wie Gesetze selber kannst verändern. Klar, eben da muss sich jemand einsetzen. Es gibt auch zum Beispiel investigativ.ch ist ein Verein, der sich einsetzt für bessere Bedingungen für die Recherchejournalisten, aber eben schlussendlich auch einfach für Transparenz in der Schweiz. Und da gibt es verschiedene Vereine, die sich einsetzen. Und das ist sicher eine sehr wichtige Arbeit.
Wie kommen wir zu guten Entscheidungen? Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft. Und vor allem bei unserem eigenen Leben. Ich habe mich darum austauscht mit ganz vielen Menschen aus der Psychologie, aus der Hirnforschung, habe mit Menschen geredet, die KMU führen, habe mit vielen geredet in der Politik. Und alles, was ich herausgefunden habe, habe ich zusammengepackt mit ganz vielen Stand-ups und Parodien. Und daraus wurde mein neues Programm «Gute Entscheidung». Ich bin unterwegs in der ganzen Schweiz. Ich komme zum Beispiel auf Bern, und zwar vom 4. bis am 8. November. Dann bin ich in Zürich vom 26. November bis am 5. Dezember und bin zum Beispiel auch in Luzern am 18. und 19. Dezember. Alle anderen Tourdaten findest du auf michaelelsner.ch. Vielleicht noch investigativ zum Schluss. Ich habe heute erfahren, du hast sehr gerne Himbeere.
Ja.
Ich weiss von dir aber auch, du hassest Fenchel.
Ja, der Fenchel.
Sag drei Sachen, warum ist der Fenchel so schlimm für dich?
Ich weiß im Fall gar nicht wirklich. Ich glaube, ich habe es einfach mal eingeredet als Kind, dass ich nicht gerne Fenchel habe. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Ich finde, er sieht ein bisschen doof aus. Er schaut so raus, so lustig mit so Büscheln.
Das ist aber Vegetable-Shaming.
Ja, sorry. Stimmt. Ich finde, auch wenn er so gekocht ist, dann kommt er so lame davon und dann wird es eigentlich nur besser, wenn man Reibkäse drüber tut. Ja, irgendwie, das, ich bin auch nie angefreundet. Ich muss aber zugeben, dass er tatsächlich roh, so als Salat, habe ich es jetzt auch schon ab und zu gegessen. Aber ja, meine Familienmitglieder probieren immer wieder heimlich mir Fenkel unter zu schmuggeln. Und ich glaube, ab und zu schaffen sie es und ich merke es einfach nicht.
Also es hat zumindest seit meiner Kindheit wieder Recherchen gegeben, um herauszufinden, ob du vielleicht Fenkel gleich könntest gerne haben.
Ja, genau.
Wenn du jetzt so auf deinen neuen Lebensabschnitt schaust, UK-Korrespondentin, die Transition, gibt es etwas, was du müsstest machen, damit du noch zufriedener wärst im Leben?
Hey, ehrlich gesagt, nein. Weil ich wirklich probiere, mein Leben so zu leben, dass ich zufrieden bin und nicht hadere. Was nicht heisst, dass ich immer glücklich bin oder dass alles klappt. Überhaupt nicht. Aber ich habe fest die Meinung, dass das eben ein bisschen wie beim Segelboot, wenn du unterwegs bist und etwas vielleicht nicht so lässig ist, dass es wirklich zum Leben gehört, zum Leben voll leben. Und habe das Glück, würde ich sagen, dass ich viel als Chance sehe, auch etwas zu lernen oder ja, vielleicht dann irgendwie das Beste daraus zu machen.
Denkst du, gibt es eine Frage in deiner ganzen journalistischen Karriere, die du eigentlich immer wieder probierst zu beantworten?
Warum?
Kommt mir in der Comedy genau gleich. Ich frage mich immer so, warum? Warum macht die Person das? Warum machen wir
aber
das?
Aber das ist auch die Spannendste, oder?
Mhm.
Weil oft ist das Warum wahnsinnig interessant. Auch bei jemandem, wo etwas macht, wo du überhaupt nicht würdest machen. Aber umso spannender wird es dann, oder?
Ich finde es eigentlich dann immer am spannendsten, wenn ich denke, wow, krass, die Person kann so leben. Warum? Wie machst du das?
Ja.
Ich finde es total schön, wenn man mit so einer Frage kann durchs Leben gehen kann. Fiona, danke, dass du dabei gewesen bist beim Politkuchen.
Danke dir.
Das war es von Politkuchen mit mir, Michael Elfner und der Fiona Endres, Investigativjournalistin und jetzt SRF-Korrespondentin in Großbritannien. Ich finde, ich habe heute wieder ganz viel erfahren, was steckt eigentlich alles dahinter, bis eine Recherche wirklich rauskommt. Wie viel Gedankenarbeit ist da, wo man abwägt und sich probiert bewusst zu machen, welche Verantwortung hat man gegenüber den Menschen, wo man jetzt etwas publiziert, wo die nie haben wollen, dass es rauskommt. Und ich finde es mega wichtig, dass wir das haben. Bei uns in der Schweiz eine freie Medienszene, die vielleicht, wie wir auch erfahren haben, noch ein bisschen freier könnte sein, wenn gewisse Gesetze vielleicht nicht mehr wären. Wenn wir dafür sorgen, dass Whistleblowers mehr geschützt sind in der Schweiz. Wenn ihr gerne noch mehr möchtet erfahren, was bei Journalismus dahinter steckt, empfehle ich gerne die Folge mit der Karin Wenger. Sie ist lange in Südostasien und Südasien unterwegs als Korrespondentin. Erzählt, auf was es wirklich drauf ankommt, wenn man Korrespondentin ist. Und erzählt auch, wie man in Afghanistan als Frau unterwegs sein und recherchieren kann. Danke fürs Zuhören und bis bald.